Ja, wir wollen Römer Kapitel 9 aufschlagen. Vielen Dank, wenn Sie in diesen Tagen beten. Es sind wirklich Kapitel, die nicht einfach sind. Sie gehören zu den schwierigsten Kapiteln des Römerbriefes. Und wir brauchen die Hilfe des Herrn, wenn wir diese Kapitel betrachten. Also es geht um das Heil und die Frage nach Israel, dem Gottesvolk aus dem Alten Testament. Wir haben gestern gelesen bis etwa Vers 23. Das Kapitel 9 behandelt das Problem der teilweisen Verwerfung Israels. Kapitel 10 dann die Ursache der teilweisen Verwerfung Israels. Und Kapitel 11 behandelt dann die Frage nach der Zukunft Israels. Wie ist das in Einklang zu bringen mit der Verwerfung Israels? Und er wird uns zeigen, dass Israel noch eine Zukunft hat. Wir waren bei Vers 23, ich lese von Vers 21, da ging es um den Töpfer, der Macht hat über den Ton, aus derselben Masse ein Gefäß zur Ehre und ein anderes zur Unehre zu machen. Und Vers 22 war dann die Frage, wenn aber Gott, da er seinen Zorn und seine Kraft kennen lassen wollte, in viel Geduld die Gefäße des Zorns, die fürs Verderben fertig geworden waren, ertrug, was dann? Und wenn er dieses tat, damit erkennen lasse den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er im Voraus zur Herrlichkeit bereitete, an uns, die er auch rief, nicht nur von den Juden, sondern auch von den Völkern, wie er auch in Hosea sagt, ich werde nicht mein Volk nennen und die Nichtgeliebte, Geliebte. Und es wird geschehen an dem Ort, an dem zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, dort werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Wir lesen vielleicht mal bis hierher. Gott sieht die Not des Menschen und Gott rettet, wo immer sich jemand retten lässt. Und wo sich jemand retten lässt, dort wird aus einem Gefäß des Zorns ein Gefäß der Barmherzigkeit. Wir hatten das gestern betrachtet. Und in Vers 23 hat Paulus gesagt, das, was Gott denen bereitete, die sich retten lassen, ist Herrlichkeit. Er hat sie im Voraus zu Herrlichkeit bereitet. Das heißt zu Schönheit, zu Glanz, zu etwas Wunderbarem. Gott hat das im Voraus getan, also das ewige Los eines solchen Menschen, der sich retten lässt, wird Herrlichkeit sein, wird Schönheit sein, Glanz. In einem gewissen Sinn heute schon und eben noch viel mehr in der Ewigkeit. Wir haben gestern noch betont, dass diese Verse nicht davon sprechen, dass Gott irgendwelche Menschen vorherbestimmt hätte dazu, dass sie sich bekehren. Und andere, dass sie sich nicht bekehren können. Darum geht es nicht. Dann, wer in diese Verse eine Vorausbestimmung zur Bekehrung hineinliest, der lässt Paulus sich selbst widersprechen. Ja, der macht, dass Paulus gegen Paulus schreibt. Denn Paulus hat ja in den früheren Kapiteln schon ganz deutlich gezeigt, dass das Heil durch Glauben kommt. Der Mensch ist verantwortlich, Buße zu tun, zu glauben. Aus Gnade wird der Mensch gerettet, nicht aus Werken. Man muss Jesus Christus anrufen, wird er dann in Kapitel 10, wir werden das noch lesen, in Kapitel 10 wird er das dann sagen, dass Gott wirbt und dass das Werben Gottes für alle Menschen gilt. Gott hat seine Hände ausgestreckt zu allen Menschen und dass es in der Verantwortung des Menschen liegt, mit dem Herzen zu glauben und mit dem Mund zu ihm zu rufen, um Rettung. Wir hatten gestern noch betont, die Gefäße des Zorns sind hier im Zusammenhang die Israeliten, die den Herrn Jesus Christus abgelehnt haben. Sie sind die Verworfenen Und die Gefäße der Barmherzigkeit sind die Angenommenen aus den Heidenvölkern, die, die an Jesus Christus glaubten. Und da heißt es eben, Vers 23, Gott wollte seine Barmherzigkeit, Gott wollte seinen Reichtum, seine Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit kundtun, die er im Voraus zur Herrlichkeit bereitete, Vers 24, an uns, die er auch rief. Jetzt spricht Paulus von uns, also er sagt, er schließt sich jetzt mit ein, er sagt, wie wurden jetzt wir Gefäße der Barmherzigkeit? Nun sagt er, durch ein Rufen, Gott hat gerufen, es steht hier rief, nicht berief, sondern ganz einfach das ganz normale Wort für rufen steht hier. Das ist dasselbe Wort, das Gott auch verwendet für das Wort für einladen. Also rufen und einladen ist in der Ursprache, in der das geschrieben wurde, im Griechischen, ganz dasselbe. Also wir könnten auch lesen, uns, die er auch einlud. Er hat uns eingeladen, das war sein Rufen und unsere Antwort auf das Rufen Gottes, das nennt die Bibel Glauben. Wenn der Mensch auf das Rufen Gottes antwortet, dann kommt er zu Gott im Glauben, im Vertrauen. Wenn Gott also den Menschen einlädt, dann setzt das voraus, dass er ihn gerne bei sich haben möchte. Und das sagt die Bibel auch. Gott möchte gern, dass alle Menschen bei ihm sind. Deshalb ruft er sie, komm, ich habe Herrlichkeit für euch bereitet, ich habe Schönheit für euch bereitet, ich möchte euch bei mir haben. Und dann kann der Mensch kommen, der Mensch darf nur kommen, wenn Gott ihn ruft, wenn Gott ihn einlädt. Würde Gott den Menschen nicht einladen, dürfte überhaupt niemand von uns kommen. Aber Gott ruft und er ruft immer wieder und die Einladung geht hinaus in die ganze Welt. Die Tatsache, dass Gott den Menschen ruft, ist schon ein Akt der Barmherzigkeit Gottes. Die Tatsache, dass Gott die Heiden kommen lässt, ist ein Akt der Barmherzigkeit Gottes. Wen hat er gerufen? Nicht nur uns, nicht nur von den Juden, sondern auch von den Heiden. Also Gottes Ruf, er ging an die Juden und Gottes Ruf, er ging an die Heiden. Gottes Ruf an die Juden ist ausgeschlagen worden, zum Großteil. Es kamen nicht viele von den Juden damals. Dann ging das Evangelium hinaus zu den Heiden. Wir werden dann in Kapitel 10, Vers 12 noch lesen. Es ist kein Unterschied zwischen Jude und Heide. Kein Unterschied zwischen Jude und Grieche. Zwischen Jude und Deutscher. Denn derselbe Herr aller ist reich für alle, die ihn anrufen, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Also nur diejenigen, die auf den Ruf Gottes positiv reagieren, nur diejenigen, die Ja sagen zu ihm, diese werden Gefäße der Barmherzigkeit. Jeder Mensch darf wählen, was er möchte, Zorn oder Barmherzigkeit. Jeder Mensch darf wählen. Aber Gott hat alle gerufen. Aber nicht alle waren gehorsam. Vers 16 werden wir das später lesen, in Kapitel 10. Nicht alle gehorchten der Einladung. Nicht alle gehorchten diesem Ruf der guten Botschaft. Den ganzen Tag hat Gott die Hände ausgestreckt nach einem Volk, das ungehorsam ist, das widerspricht. Das wird er über die Juden sagen in Vers 21 dann. Also wer den Ruf nicht annehmen will, dem kann Gott nicht Barmherzigkeit erweisen. Auch wenn er es möchte. Und wenn daher gewisse Menschen das Heil nicht bekommen, dann liegt es nicht an Gott. Also, in den Versen 25 und 26 zitiert der Apostel Paulus hier einige Verse aus dem Alten Testament. Er sagt, wie er auch in Hosea sagt, ich werde nicht mein Volk nennen und die nicht Geliebte, Geliebte. Das geht aus Hosea 2, Vers 25 hervor. Und dann noch einmal, und es wird geschehen an dem Ort, an dem zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, dort werden sie Söhne des lebenden Gottes genannt werden. Also dieses Zitat aus dem Buch Hosea, aus dem Propheten Hosea, bezieht sich dort auf das Israel. Auf das Israel, das dem Herrn verlassen hat. Das abtrünnig gewordene Israel damals. Und ich habe ja gestern schon erwähnt, es gibt immer zwei Arten von Israel. Auch in der alten Zeit. Es gab solche, die einfach zum Volk gehören, aber dann abgefallen sind. In dem Baalskult oder in irgendeinen Götzendienst. Und dann gab es solche Israeliten, die nicht abgefallen sind, die treu blieben beim Herrn. Das war der wahre Kern, der echte treue Kern des Gottesvolkes. Also es gibt hier im Alten Testament zwei Israel. Die Frommen einerseits und die Abgefallenen andererseits. Und diese Abgefallenen, die nennt er hier die Nichtgeliebten. Und er sagt, ich nenne euch nicht mehr mein Volk. Nicht mein Volk. Er liebt sie, er möchte sie bei sich haben und er wirbt immer noch um sie. In Hosea Kapitel 2 haben wir eine Werbung Gottes um dieses Volk, das abgefallen ist. Und der Apostel Paulus argumentiert und sagt, schaut einmal, liebe Landsleute, im Alten Testament steht ja geschrieben, dass Israeliten durch ihren Unglauben die Teilhabe am Gottesvolk verwirkt hatten. Und Gott hat zu ihnen gesagt, ihr seid nicht mehr mein Volk. Abtrünnige. Aber jetzt kommt auf der anderen Seite kommt die Güte Gottes, die Gnade Gottes, und in Hosea 2, Vers 1, das wird hier zitiert, da kommt die andere Seite, da sagt Gott, ich will aber gerade die nicht mein Volk geworden sind, die will ich wieder zu meinem Volk machen. Klar, vorausgesetzt, sie tun Buße. Natürlich. Aber er will sie wieder annehmen. Er will sie wieder zu seinem Volk machen. Und jetzt kommt das Argument von dem Apostel Paulus und er sagt, na schaut, wenn Gott die abtrünnigen Juden, die durch ihren Unglauben sozusagen Heiden geworden sind, heidnische Juden, wenn er diese wieder zu Israeliten macht, wieder zu seinem Volk macht, was ist es dann Außergewöhnliches, wenn er von den Heidenvölkern heute irgendwelche zu seinem Volk macht? Darf er das? Darf er die Heiden zu seinem Volk annehmen? Das war die Frage, um die es hier gegangen ist, in diesen Versen, Kapitel 9. Also wenn Juden, die durch ihre Abtrünnigkeit gleichsam zu Nicht-Israeliten geworden waren, wenn die wieder zu Gott zurückgerufen werden und wieder Gottes Volk werden, warum kann er dann nicht auch die Heiden zu Gottes Volk machen? Warum kann er dann nicht die Heiden rufen, dass sie gerettet werden? Letztlich besteht ja kein Unterschied zwischen Juden und Heiden. Sie sind alle Sünder. Also der Ruf Gottes an den untreuen Juden, der wird hier für die Heiden gebraucht. Deshalb zitiert der Apostel diese Verse hier. Und er macht deutlich, dass Gott ein Recht hat, Israel, das nicht glaubt, zu verwerfen und Heiden, die schon glauben, anzunehmen als sein Volk. Jeder darf kommen, auch die aus den Heiden. Und jetzt geht es weiter in Vers 27. Aber Jesaja ruft aus über Israel, wäre die Zahl der Söhne Israels wie das Sand des Meeres, nur der Überrest wird gerettet werden. Denn er ist einer, der ein Wort ganz zu Ende führt und rasch erledigt in Gerechtigkeit, weil der Herr eine rasche Sache auf der Erde tun wird. Vers 29, und es ist so, wie Jesaja zuvor sagte, wenn der Herr der Heere uns nicht Samen übrig gelassen hätte, also Nachkommen übrig gelassen hätte, so wären wir wie Sodom geworden und Gomorra gleich geworden. Hier zitiert der Apostel Paulus noch einmal einen Vers und er zeigt, schaut, die Israeliten, die abtrünnigen Israeliten, sie werden nicht alle gerettet. Nur der Überrest wird gerettet. Nur der Überrest. Der Überrest, der sich bekehrt. Nur der Überrest wird gerettet. Das war für die Juden ziemlich neu. Nur der Überrest wird gerettet werden. Und so ist es auch in der jetzigen Zeit. Nur der Überrest wird gerettet werden. In der jetzigen Zeit gibt es, also in der jetzigen Zeit, das heißt in der Zeit, als Paulus diesen Brief schrieb, nur der Überrest, das sind die, die an den Messias glauben, nur diese Juden werden gerettet. Die anderen, die sich nicht bekehren, gehen verloren. Und es ist, wie Jesaja gesagt hat, wenn der Herr der Heere uns nicht Nachkommen übrig gelassen hätte, wären wir wie Sodom und Gomorra geworden. Wir wären alle vernichtet gewesen durch den Unglauben. Ich möchte ein bisschen zusammenfassen. Wir haben also in diesem Kapitel gesehen, das Volk Gottes, das irdische Volk Gottes, wird hier zwar noch Volk Gottes genannt, dieses alte irdische Volk Gottes, aber es gibt einen Unterschied zwischen Volk Gottes und Volk Gottes. Diese Leute, die hier Gottes Volk genannt werden, auch in Kapitel 11, die Israeliten, werden Gottes Volk genannt, aber das ist das irdische Volk. Aber diese sind zugleich, andererseits, wenn sie abtrünnig geworden sind, sind sie ein Nichtvolk. Also die Leute, die Volk Gottes genannt werden, die Israeliten, sind zugleich ein Nichtvolk, weil sie abtrünnig geworden sind. Also einerseits so, andererseits so. Die Juden, die können einerseits Gottes Volk genannt werden und andererseits könnten sie auch Teufelskinder genannt werden. Der Herr Jesus hat das gesagt, ihr seid Söhne des Teufels. Und der Herr Jesus hat sie einmal Synagoge Satans genannt. Die abtrünnig gewordenen Juden. Aber dennoch, was vom Alten Testament her, sind sie noch Gottes Volk. Es werden hier also diese Ausdrücke, Gottes Volk, werden hier in beiden Sinn gebraucht und man muss Acht geben, einmal so und einmal so. Nach Hosea ist das ungläubige Israel wie die Nicht-Israeliten, aber biologisch sind sie doch noch Israel. Und es ist gut, wenn wir das darauf Acht geben. Und Paulus verwendet Israel auch so in diesen Kapiteln. Einmal sagt er Israel im weiteren Sinne, die irdischen, biologisch, das biologische Volk, das alte Volk. Und dann sagt er Israel im engeren Sinne. Nicht alle von Israel sind Israel. Ein Bruder hat gesagt, nicht alle Mennoniten sind Mennoniten. Gibt es auch, oder? Mennoniten ist ja eigentlich eine Glaubensbezeichnis, aber viele bezeichnen sich als Mennoniten und sind nicht Mennoniten. Da haben wir eine Parallele, kann man eine Parallele ziehen. Und so ist es wichtig, dass wir zu Echten werden. In Kapitel 9, Vers 30 bis 33 kommt jetzt gleichermaßen ein Schlussstrich unter dieses Kapitel und er bringt die Lösung, er sagt die Lösung. Was werden wir also sagen? Die von den Völkern, das heißt die Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, erlangten Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist. Israel nicht. Israel, Vers 31, aber Israel, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, gelangte nicht zum Gesetz der Gerechtigkeit. Paulus drückt sich ein bisschen ungewohnt aus für uns. Er meint, Israel wurde nicht gerechtfertigt. Israel hat sich ganz gesetzlich verhalten, hat nachgestrebt der gesetzlichen Gerechtigkeit, aber sie haben ja immer wieder gesündigt und das Gesetz hat sie verurteilt. Auf diese Weise bekommt man nicht die Rechtfertigung, auf diese Weise bekommt man nicht die Rettung, indem man sich einfach bemüht, das Gesetz zu halten. Nein, man muss an Jesus Christus glauben. Die Heiden, die keine Israeliten waren und sich gar nicht bemüht hatten, die haben jetzt in Jesus Christus die Rechtfertigung bekommen. Und ihnen wurde die Gerechtigkeit Jesu Christi zugerechnet durch den Glauben. Also Israel, Vers 31, gelangte nicht zu dieser Gesetzesgerechtigkeit. Weshalb nicht, Vers 32, weshalb schaffte Israel es nicht, diese Gerechtigkeit zu erreichen, Vers 32? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern als aus Gesetzeswerken. Da haben wir es. Sie gingen nicht den Glaubensweg, sondern den Weg der eigenen Werke. Aber durch Werke kann man nicht gerecht werden vor Gott. Sie haben immer wieder gesündigt. Und warum haben sie das, was sie getan haben, nicht aus Glauben getan? Warum wollten sie den Weg des Glaubens nicht gehen? Warum wollten sie diese Glaubensgerechtigkeit nicht haben? Vers 32 am Ende. Denn sie stießen sich an dem Stein des Stolperns. So wie geschrieben ist, Vers 33, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Stolperns und einen Felsen des Ärgernisses. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden. Aber sie wollte nicht glauben. An diesen Christus, Jesus Christus, den Stein, der war ihnen ein Stein des Anstoßens, ein Felsen des Ärgernisses. Von dem Herrn Jesus ist das öfters gesagt worden im Alten Testament, zum Beispiel in Jesaja 8, Vers 14, er wird zum Heiligtum sein, aber auch zum Stein des Anstoßens und zum Felsen des Strauchelns für die beiden Häuser Israels, zur Schlinge und zum Fallstrick den Bewohnern von Jerusalem. Jesaja 8, Vers 14. Und in Jesaja 28, Vers 16 heißt es, darum sagt mein Herr Jahwe, siehe, ich bin es, der in Zion einen Grundstein legt, einen erprobten Stein, einen kostbaren Eckstein, als wohlgegründetes Fundament. Wer glaubt, wird nicht eilen, wird nicht flüchten müssen. Aber das wollten sie nicht. Sie wollten nicht glauben. Das ist hier der Schlussstrich. Und jetzt wurde ganz klar gezeigt, warum Israel oder was das Problem war, und jetzt wurde ein Schlussstrich gezeigt. Deshalb haben wir das Problem, weil Israel sich an dem Stein des Anstoßens gestoßen hat, an Jesus Christus. Sie wollten nicht glauben. Und jetzt in Kapitel 10, wenn wir jetzt diese nächsten Kapitel lesen werden, in Kapitel 10 wird jetzt der Apostel Paulus diese Ursache für die Verwerfung Israels noch einmal deutlich ausführen. Er wird zeigen, warum Israel verworfen worden ist. Wenn ich sage von Verwerfung Israels, muss ich immer hinzufügen, teilweise Verwerfung. Denn Israel wurde ja nicht ganz verworfen. Das wird Paulus ja dann auch noch sagen in Kapitel 11. Israel wurde nicht ganz verworfen. Alle Israeliten, die an den Messias glaubten, die wurden nicht verworfen. Die führen das weiter. Das wahre Israel. Also Kapitel 10, Vers 1. Zuerst etwas zur Sorge des Apostels. Der Apostel Paulus wiederholt, was er schon in Kapitel 9 ganz am Anfang gesagt hat. Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und wofür ich zu Gott flehe, für sie flehe, das ist ihre Rettung, dass sie gerettet werden. Er betet, er fleht, dass Israel gerettet wird. Und er weiß, wie er beten muss. Er betet um offene Türen. Er betet, dass sie eifersüchtig werden. Er betet, dass sie irgendwie sich öffnen dem Evangelium. Man muss also schon beten. Es kommt schon sehr viel auf das Gebet an. Also, Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und wofür ich zu Gott für sie flehe, es ist ihre Rettung. Also er betet um ihre Rettung. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben. Das ist was Gutes, wenn man Eifer hat für Gott. Aber es heißt hier, dass sie Eifer für Gott haben, jedoch nicht nach Erkenntnis. Und in den folgenden Versen, Verse 2 bis 13, wird jetzt der Apostel den ersten Grund sagen, warum Israel verworfen ist. Der erste Grund für die Verwerfung ist, ihr Eifer ist nicht nach rechter Erkenntnis. Das heißt, obwohl sie eifern, eifern sie in einer falschen Erkenntnis. Sie haben sich also nicht genug bemüht, die richtige Erkenntnis zu bekommen. Das ist was Schuldhaftes. Wenn man sich nicht bemüht, wirklich zu schauen, was Gott sagt, dann ist das schuldhaft. Der Mensch ist aufgefordert, sich zu bemühen, was steht eigentlich in der Bibel? Was sagt Gott eigentlich? Der Mensch soll unter die Predigt kommen und soll sich anhören, was wird eigentlich gelehrt in der Heiligen Schrift? Israels Streben nach Gerechtigkeit, ihr Eifer war gut, aber die Erkenntnis von dem, was Gott eigentlich gesagt hat, die hatten sie nicht. Es kommt einem so vor wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Ihr erforscht die Schriften, sagt der Herr Jesus. Das ist gut, dass sie die Schriften erforschen. Ihr erforscht die Schriften. Und gerade sie sind es, die von mir zeugen. Ihr erforscht die Schriften. Und gerade die Schriften sprechen von Jesus. Aber an Jesus wollt ihr nicht glauben. Aber ihr wollt nicht glauben, heißt es dort in Johannes 39, 40, 41. Ihr wollt nicht glauben. Sie studieren die Bibel. Sie lesen in der Bibel, aber sie wollen nicht an den glauben, von dem hier die Rede ist, an den Messias. Sie haben also nicht genügend sich darum bemüht. Hier begründet Paulus in Vers 3, denn als solche, die die Gerechtigkeit Gottes nicht kannten und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachteten, unterordneten sie sich nicht der Gerechtigkeit Gottes. Sie haben sich nicht unterordnet den Weg, den Gott ihnen vorgeschrieben hätte, wie man gerecht wird. Wie wird man gerechtfertigt? Wie wird man gerettet? Das hat Gott ihnen gezeigt, aber da haben sie sich nicht unterordnet. Nein, sie haben sich gesagt, nein, wir wollen unsere eigene Gerechtigkeit. Die haben sich konzentriert auf das Mittel, das sie dachten, das richtig ist. Das gibt es heute auch. Da gibt es gewisse Mittel, um gerettet zu werden, meinen die Leute. Ja? Und die Juden, die hatten auch ein Mittel, um gerettet zu werden, um gerecht zu werden. Was war das Mittel für die Juden, um gerettet zu werden? Ja, das Gesetz. Das Gesetz. Wer diese Dinge tut, der wird leben. Also wir müssen das Gesetz. Und dann haben sie das Gesetz gehalten, den Sabbat gehalten und das Passafest gehalten und das Laubhüttenfest gehalten und alles Mögliche gehalten. Und sie dachten sich, dadurch wird man gerettet werden. Sie haben sich ganz darauf konzentriert, auf dieses Mittel, haben aber gleichzeitig das Gesetz nicht gehalten. Jesus hat es ihnen gesagt, ihr haltet das Gesetz nicht. Ihr haltet vielleicht irgendwelche Gebote, aber ihr lasst dahingehen die Liebe und die Barmherzigkeit und die anderen wichtigen Dinge. Um die hat man sich dann nicht gekümmert. Um gewisse Äußerlichkeiten haben sie sich gekümmert, aber um das eigentliche Innere haben sie sich nicht gekümmert, um die wichtigen Dinge im Gesetz. Sie haben sich also sehr stark konzentriert auf das Mittel, von dem sie dachten, dass sie gerecht werden, auf das Gesetz. Sie sind wie der Mann am Teich. In Jerusalem gab es einen Teich und da saß ein Mann. Das war in der Nähe das war bei Bethesda. Der Teich hieß Bethesda. Und dort saß ein Mann und nicht nur einer, viele saßen da und da war eine Quelle, eine Heilquelle. Und manchmal hat Gott diese Heilquelle bewegen lassen, vielleicht hat etwas gesprudelt. Das heißt, ein Engel Gottes kam vom Himmel und hat das in Bewegung gebracht. Und wenn die Heilquelle sprudelte, dann sind sie hingelaufen und wer als Erster dort war, es war wahrscheinlich wenig Platz dort, wer als Erster dort war, der wurde geheilt von dem Heilwasser. Und da war ein Mann, der konnte wahrscheinlich nicht gut gehen. Und der war die ganze Zeit da, hat dieser gesessen, hat immer geschaut auf die Quelle. Wann wird es sprudeln? Und da kommt der Herr Jesus, stellt sich neben ihn hin und fragt ihn, willst du geheilt werden? Und er sagt, ich habe ja niemanden. Ich habe niemanden, der mir hilft, der mich hinträgt. Wenn das Wasser bewegt wird, dann kommen die anderen, sind schneller als ich und ich komme zu spät. Der war ganz konzentriert auf diese Heilquelle. Das ist das einzige Mittel, wodurch ich gerettet werden kann, wodurch ich gesund werden kann. Aber Jesus hat ja nicht gefragt, brauchst du irgendjemanden, der dich hinträgt? Brauchst du Hilfe? Das hat Jesus nicht gefragt. Was hat er gefragt? Gefragt, willst du gerettet werden? Willst du gesund werden? Aber der hat gar nicht geantwortet, ob er gesund werden will. Er hat nur gesagt, ich habe niemanden, ich habe keinen Menschen. Der war so fixiert auf dieses eine Heilmittel. So sind heute viele Menschen auch. Sie sind so fixiert auf irgendwelche Gebote und vergessen Jesus, der daneben steht Und Jesus ist nicht der Helfer, der ein bisschen hilft, die Gebote halten. Nein, Jesus ist der, zu dem er kommen darf, der selber das Heil ist in Person. Wer dieser Mann, und ja, dieser Mann hat es dann erlebt. Dieser Mann hat dann erlebt, wie der Herr Jesus ihm zu ihm gesagt hat, steh auf. Dann hat Jesus Christus, hat dieser junge Mann oder ältere Mann, war schon 38, hat er dann erfahren, dass das Heil unabhängig von diesem Mittel zu erlangen war. Er wurde gesund ohne Quelle. Und die Menschen heute können gerettet werden ohne diese mosaischen Gesetze dort, sondern allein durch das Vertrauen auf Christus. Also die Juden, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die studierten fest das Wort Gottes. Und was hat der Herr Jesus zu ihnen gesagt? Ihr irret, weil ihr nicht die Schriften kennt und nicht die Kraft Gottes. Ihr studiert zwar viel, aber ihr kennt sie nicht wirklich. Ihr schaut gar nicht wirklich hinein, was über den Messias dort drinnen steht. Wie man wirklich gerettet werden kann. Also, und dann Paulus setzt hier fort in Vers 4, denn das Ziel, das Ende des Gesetzes ist Christus. Hier steht das Ziel und Ende. Das Wort hier im Griechischen heißt entweder Ziel oder Ende oder beides. Und hier trifft beides zu. Wir könnten hier also sagen, denn das Ziel und das Ende des Gesetzes ist Christus. Zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Also hier habe ich 5 Punkte. Christus ist das Ziel des Gesetzes. Erstens, er ist die Vollkommenheit, die das Gesetz fordert. Er ist genau das, was das Gesetz fordert, nämlich Vollkommenheit. Das ist er. Er ist absolut vollkommen. In Christus ist genau das, was wir im Gesetz haben sollten, erreicht. Vollkommenheit. Zweitens, Jesus Christus trug das Strafurteil für unsere Schuld. Insofern ist er der, der das Gesetz erfüllt hat. Er hat die Strafe auf sich genommen. Das ist das Zweite. Das Gesetz erforderte ja, für jede Übertretung forderte das Gesetz Strafe. Und der Herr Jesus hat diese Strafe auf sich genommen. Das Dritte, Christus ist das Ende des Gesetzes. Das heißt, er erfüllte das Gesetz. Alle Prophetien hat er erfüllt. Alle messianische Prophetie und die Schatten des Gesetzes, alles, was auf Christus hindeutete, hat er erfüllt. Die Opfer, die deuteten auf Christus. Das Passahlamm, das deutete auf Christus. Das hat er erfüllt. In dem Sinn ist er auch das Ende des Gesetzes. Er hat es erfüllt in seiner Person. Die Schatten des Gesetzes hat er erfüllt. Und viertens, er steht am Ende der Geschichte des Gesetzes. Wenn man zu Christus angelangt ist, dann hat man das, was das Gesetz verlangt hat. Die Gesetzesgerechtigkeit. Wer zu Christus gekommen ist, bekommt Christi Gerechtigkeit zugeschrieben. Wie ein gratis Bankkonto mit viel drauf. Mit allem drauf, was man braucht. Wie ein Scheck. Er ist die Gerechtigkeit. Christus ist die Gerechtigkeit. In diesem Sinne ist er auch das Ende des Gesetzes. Und fünftens, mit Jesus Christus hört die Herrschaft des Gesetzes über uns auf. Mit Jesus Christus ist nicht mehr der Mose unser Herr, der Herrscher. Der alte Herrscher hieß Mose oder man kann sagen Gesetz. Das war der alte Herr. Aber mit Christus hat die Herrschaft aufgehört. Er herrscht jetzt nicht mehr über uns, der Mose. Wir stehen jetzt unter einem anderen Herrn. Dieser heißt Jesus Christus. Und der ist viel besser. Denn der Mose, der sagt nur, du sollst, du sollst, du sollst. Das ist nicht Mose, das ist das Gesetz. Aber wir sagen jetzt, ich habe das jetzt vereinfacht gesagt. Ja. Mose sagt, du sollst, du sollst, du sollst. Und dann steht er dabei und schaut zu, was du machst. Aber Jesus Christus, er sagt, ja, du sollst. Aber hier bin ich. Ich bin deine Kraft. Ich bin deine Kraft selber. Komm, leih mir deine Hände. Ich schlüpfe in deine Hände und jetzt mache ich was durch deine Hände. Gib mir deinen Mund und ich schlüpfe in deinen Mund und jetzt schaue ich, dass was Gutes rauskommt. So ist also Jesus Christus das Ende und das Ziel des Gesetzes. Er ist zur Gerechtigkeit für jeden, der an ihn glaubt. Und dann geht's weiter hier im Text. In Römer 10, Vers 5. sagt Paulus, denn Mose schrieb von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, der Mensch, der diese Dinge getan hat, der wird durch sie leben. Da haben wir es. Das Gesetz, das hat gesagt, du musst was tun, 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 dann wirst du leben. Keiner hat es gehalten. Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in alledem, was geschrieben steht im Buch des Gesetzes. Wenn du 100 Gebote gehalten hast und eins nicht, bist du durchgefallen. Das ist wie bei der Polizei. Wenn du 100 Mal durch Frankenthal fährst mit 50, kein Problem. Aber wenn du einmal mit 70 fährst und die haben dich geblitzt, bist du durch. Dann zahlst du. Da kannst du nicht sagen, ja, aber ich habe jetzt 50, ja, sonst fahre ich immer 50. Schauen Sie, 100 Mal bin ich 50 gefahren. Der Polizist sagt, das ist mir egal. Das ist mir gleichgültig. Sie haben jetzt 70 gefahren. Das gilt. Und dann zahlt man. Keiner hat das Gesetz gehalten. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Keiner hat es geschafft. Gesetzeswerke also verheißen das Leben, aber sie bringen ihm nicht, das Problem ist der Mensch. Und dann geht's weiter, dann sagt er, aber die Gerechtigkeit, die aus Glauben kommt, die spricht so: Sage nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel aufsteigen? Das heißt, Christus herabzuholen. Die Glaubensgerechtigkeit, die sagt, keine eigenen Werke, keine Werke. Die Glaubensgerechtigkeit sagt, sag nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen. Wisst ihr, die Gesetzesmenschen, die wollen große Sprünge machen. Die Gesetzesmenschen, die wollen Großes leisten. Oh, jetzt müssen wir für Gott was tun. Und wir springen hoch, wir springen zum Himmel hinauf, oder? Wir springen ganz möglichst hoch, wir wollen das erreichen, um gerettet zu werden. Aber sie schaffen es nicht bis zum Himmel. Das würde ja heißen, das käme dem gleich, als ob man Jesus Christus runterholen wollte. Jesus Christus ist die Gerechtigkeit in Person. Schaffst du das? Bist du so gerecht wie Jesus? Schaffst du es, zu ihm raufzugehen und ihn runterzuholen? Bist du so gerecht? Also Paulus sagt, wer meint, dass er so gerecht sein kann, das würde ja dem gleich kommen, als würde er den Himmel gehen und Jesus runterholen. Dann wäre er ja wie Jesus Christus. Das kann aber niemand. Oder Vers 7, wer wird in den Abgrund hinabsteigen? Das heißt, Christus von den Toten heraufzuholen. Der Abgrund, das heißt, das ist das Meer gewesen in der damaligen Zeit, sagte man zum Meer auch Abgrund, was Dunkles, was Gefährliches, was Unheimliches. Das steht hier für den Tod. Das ist eine Abgrundtiefe, ja, das ist ein Bild für den Tod gewesen. Und die Gesetzesmenschen, die wollen große Strecken zurücklegen, um gerettet zu werden. Oh, weit, weit laufen sie. Es gibt Menschen, die sind bis nach Rom gelaufen, um gerecht zu werden vor Gott. Paulus sagt, das käme dem gleich, als ob man Jesus Christus von den Toten heraufholen würde. Von den Toten auferwecken, das kann niemand. Niemand kann Gerechtigkeit vom Meeresboden heraufholen. Das kann nur Gott. Und er hat das getan, als er den Herrn Jesus Christus aus den Toten heraufgeholt hat für uns. Für uns ist Jesus Christus auferstanden. Aus eigener Kraft ist Rettung also nicht möglich, sagt Paulus hier mit anderen Worten. Und dann in den Versen 8 und 9. Was sagt sie? Was sagt die Glaubensgerechtigkeit? Was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Du brauchst gar nicht weit gehen. Das Wort ist ganz nahe. Bei den Juden, da war das so, das Wort war überall. Das Wort war an den Türpfosten, das Wort war beim Frühstückstisch, das Wort war beim Mittagstisch, das Wort war beim Abendtisch, das Wort war beim Einschlafen, das Wort war beim Aufstehen. Immer sollte das Wort im Zentrum stehen. Bei den Juden war das Wort ganz nahe. Das Wort ist nahe. In deinem Munde und in deinem Herzen, du brauchst nicht weit gehen, um zu wissen, was Gott wohlgefällig ist. Du brauchst nicht lange zu suchen, um zu wissen, wie du deinem Gott gefallen kannst. Ich sag's dir, wie? Dass der Ausspruch, das Wort ist dir nahe, an deinen Mund und an deinem Herzen gekommen. Sag nicht, du müsstest noch viel leisten und dein Heil irgendwoher holen. Was ist das für ein Wort? Er sagt, lies doch einmal genau das Wort des Glaubens, Das ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Dieses Wort, das wir verkündigen, Vers 8 und Vers 9, das ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen, nämlich, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten erweckte, dann wirst du gerettet werden. Dieses Wort, von dem Mose sprach, dieses Wort, das Mose verkündigte, einer nach mir wird kommen, an den sollt ihr glauben. Dieses Wort ist das Evangelium, das die Apostel verkündigt haben. Und es ging überall hin. Und jetzt, Jude, horch einmal. Du brauchst gar nicht weit gehen. Horch, das ist ja das Evangelium, das verkündigt wird von den Aposteln. Überall hat man es gehört. Der Glaube an dieses Evangelium, wie muss man jetzt da gerettet werden? Und er sagt hier zwei Dinge, nämlich, wenn du mit deinem Munde Jesus als Herrn bekennst, und in deinem Herzen glaubst. Also es sind zwei Dinge, die man tun muss. Und er komprimiert das Wichtigste vom Evangelium, das Wichtigste, was der Mensch jetzt tun muss. Er komprimiert das auf zwei Dinge, sagt er. Du musst nur zwei Dinge tun. Und die sollen wir uns ganz gut merken. Also wenn ihr bis jetzt geschlafen habt, jetzt dürft ihr nicht mehr schlafen. Okay? Zwei Dinge. Zwei Dinge, ihr könnt alles andere vergessen, aber bitte diese zwei Dinge nicht vergessen. Kinder, müsst herhören. Was muss man tun, damit man gerettet wird? Zwei Dinge, sagt der Herr Jesus hier. Eins macht man mit dem Mund und eins macht man mit dem Herzen. Das steht hier. Wenn du mit dem Mund Jesus als Herrn bekennst, das heißt, du sagst, Herr Jesus, Mund und das andere mit dem Herzen. Und wenn du mit dem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Also Mund und Herz gehört zusammen. Das Herz ist das Innere und der Mund ist das Äußere. Das, was du im Herzen glaubst, das sollst du dann auch mit dem Mund sagen. Der Glaube zeigt sich in einem Gebet. Du musst beten. Und was musst du jetzt beten? Wenn du mit deinem Munde Jesus als Herrn bekennst, du sagst mit deinem Munde, Herr Jesus, das ist ein Rufen, das ist ein Gebet. Und das beinhaltet, Jesus ist Herr. Du anerkennst, dass der Herr Jesus der Herr über allem ist und sagst, ja, Herr Jesus, du sollst Herr sein. Und wenn du mit deinem Herzen glaubst, also mit dem Mund sagst du, Herr Jesus, du sollst Herr sein in meinem Leben. Du sollst den ersten Platz haben. Und mit dem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Das Herz ist das, was man innerlich tut. Glauben, dass Jesus der Sieger über den Tod ist. Dass Jesus aus den Toten auferstanden ist. Warum war er denn im Tod? Unschuldig war er im Tod. Wenn er unschuldig gestorben ist, dann hätte er also nicht für sich selber sterben müssen. Wenn er nicht für sich selber gestorben ist, dann ist er für jemand anderen gestorben. Für wen? Für dich. Für dich ist er gestorben. Unschuldig. Weil wir schuldig waren, weil du schuldig bist, ist er für dich gestorben, der Unschuldige. Und er ist aus den Toten auferweckt, er ist der Sieger über den Tod. Diese zwei Dinge. Mit dem Munde rufst du zu Jesus, Herr, rette mich und sei du jetzt mein Herr. Und mit dem Herzen glaubst, dass Jesus der Sieger ist über den Tod. Das sind die zwei Dinge. Das ist das Wichtigste, was du zu tun hast. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, dann mach das. Und wenn du das tust, dann wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen glaubt man und man wird gerecht. Und mit dem Munde bekennt man, spricht man, gebetet man. Und man wird gerettet. Bitte den Herrn, dass er dich rettet. Denn die Schrift sagt, Vers 11, denn die Schrift sagt, und jetzt kommt etwas mit dem Herzen und etwas mit dem Munde. Denn die Schrift, was sagt die Schrift? Jeder, der an ihn glaubt, das tut man mit dem Herzen. Die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, der wird nicht zu Schanden werden. Das heißt, der wird nicht verloren gehen. Der wird nicht eines Tages beschämt vor Gott dastehen müssen und sagen, es war alles umsonst. Oh, wer an ihn glaubt, der darf sagen, es hat sich gelohnt. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn derselbe Herr ist aller Herr, denn derselbe Herr aller ist reich für alle, die ihn anrufen. Das kommt, jetzt kommt etwas mit dem Mund. Das eine war mit dem Herzen, Glauben. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das andere ist, kommt mit dem Mund. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Hier zitiert der Apostel Paulus aus dem Buch Joel, Kapitel 3, Vers 5. Und das ist dort auf die Israeliten bezogen. Und vergessen wir nicht, Paulus redet immer noch im Zusammenhang mit den Israeliten. Er sagt in Joel, Kapitel 3, dort heißt es, nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen, und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Interessant. Der Apostel Petrus hat genau das zitiert, wann? Zu Pfingsten, als der Heilige Geist ausgegossen wurde. Und er zitiert diese Stelle, ich werde von meinem Geist ausgießen über alles Fleisch. Nicht nur, wie das bei den Juden war, nicht nur auf die Könige und auf die Priester, sondern auf die Knechte, auf die Mägde, auf die alle Berufssparten, sogar die Mädchen, die Frauen, alle dürfen den Heiligen Geist bekommen. Israel, für Israel ist der Heilige Geist gekommen, damals. Für Israel ist der Messias gekommen, damals. Und jeder Jude hat gewusst, wenn der Messias kommt, dann kommt der Geist. Der Messias kam zu Israel. Und dann kam der Geist zu Israel. Es war die israelitische Geistausgießung, die dort passierte, zu Pfingsten. Apostelgeschichte, Kapitel 2. Und Petrus hat darauf hingedeutet. Und da in diesem Zusammenhang sagt er, es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein. Wo ist der Herr Jesus gestorben? Auf dem Berg Zion, also in Jerusalem, auf einem der Hügel in Jerusalem. Jerusalem steht für, der Berg Zion steht für Jerusalem. Und er sagt es ja auch, auf dem Berg Zion und in Jerusalem, das Und ist ja ein, das heißt, Und heißt hier in dem Sinn, das heißt, auf dem Berg Zion, das heißt in Jerusalem, wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat. Der Herr kam nach Zion, ist in Zion gestorben. Und von wo aus ging die Botschaft? Von Zion aus ging die Botschaft, von Jerusalem aus ging die Botschaft des Heils für ganz Israel, von Jerusalem aus nach Judäa, nach Samaria und dann über die Grenzen hinaus zu allen verstreuten Juden in der ganzen Welt, bis an das Ende der Welt ging die Botschaft hinaus für alle Juden und für die von den Heiden, weil die Juden haben es abgelehnt, dann ging es weiter zu den Heiden. Dass auch sie gerettet werden können. Also, wir gehen jetzt zurück zu Kapitel 10, Vers 12. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn derselbe Herr aller ist reich für alle, die ihn anrufen. Dieser Geist, der für die Juden ausgegossen wurde, ist für alle jetzt. Der Herr, der für die Juden gekommen ist, ist für alle jetzt. Was hat Jeremia gesagt? Ich werde einen... Der Herr hat von dem neuen Bund gesprochen. Das ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda schließen werde. Das ist der Bund. Ich werde meinen Geist in ihr Innerstes geben und mein Gesetz in ihre Herzen schreiben. Wann geschah der neue Bund? Wann wurde der neue Bund für Israel eingerichtet? Der Herr Jesus kam nach Israel. Er kam als König. Die Juden haben ihn verworfen, aber nicht alle. Ein paar haben ihn nicht verworfen. Und was hat er getan? Er kam zweimal nach Jerusalem. Lest mal Lukas Evangelium, in Kapitel 19 kommt er nach Jerusalem öffentlich. Und er macht so öffentlich, wie er nur kann. Und alle sehen es, er kommt als König. Aber dann kommt er, und dann wird er verworfen. Und dann kommt er ein zweites Mal. Als er das erste Mal kommt, beim Berg, wo er runterkommt, schickt er zwei seiner Jünger voraus und sagt, sie sollen vorbereiten. Sie sollen Esel vorbereiten und Teppiche vorbereiten. Alles wurde vorbereitet von zwei Jüngern, die hat er vorausgeschickt. Dann kommt er ein zweites Mal in Kapitel 22. Und was macht er? Er schickt zwei Jünger voraus und sagt ihnen, bereitet vor. Dann kommt der König noch einmal, aber nicht öffentlich, heimlich. Und wohin? In irgendeinem Obersaal, dort in Jerusalem, in einem der Häuser, dort versammelt er sich mit den Treuen, mit dieser treuen Schar, mit den Jüngern, versammelt sich. Und was tut er? Dann nimmt er Brot und den Kelch. Und dann sagt er, der Kelch steht im Zentrum. Er nimmt zuerst den Kelch, wenn man Lukas liest, zuerst nimmt er den Kelch. Dann stellt er den Kelch hin, der wird gemischt, da tut er Wein hinein und Wasser und einige andere Sachen tut er hinein, damit er gut schmeckt. Dann wird dieser Kelch hingestellt, dann bleibt der Kelch stehen, dann nimmt er Brot, dann bricht er das Brot und sagt, das ist mein Leib, der für euch ist, der für euch hingegeben wird. Dann hat er gesagt, verteilt das, esst es, tut das zur Erinnerung an mich. Und dann nimmt er den Kelch, der ist die ganze Zeit schon da gestanden. Und dann sagt er, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Trinkt alle daraus. So hat der Herr Jesus den neuen Bund aufgerichtet mit ganz wenig Israeliten. Für das Haus Israel und für das Haus Juda. Ein neuer Bund aufgerichtet. Mit so wenigen Leuten. Dann ging er ans Kreuz. Durch sein Blut hat er diesen Bund bekräftigt. Und was war dann? Dann kam der Geist. Und der Geist kam auf die Jünger und auf 120. Und dann bekehrten sich 3000 Juden und dann bekehrten sich 5000 Juden und zehntausende Juden kamen zum Glauben. Viele Juden kamen zum Glauben, aber doch waren sie nur ein Überrest. Die anderen Juden kamen nicht zum Glauben. Aber das war der neue Bund, der war für Israel gedacht. Und jetzt verwirft Israel das Heil, jetzt verwirft Israel den Messias. Und was macht der Herr? Gut, dann gehen wir hinaus zu den Völkern. Zu den Heiden. Und dann geht dieselbe Botschaft hinaus zu den Heiden. Es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn derselbe Herr aller ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Jeder! Nicht nur jeder Jude, sogar auch jeder Grieche. Der zweite Grund für die Verwerfung Israels, Vers 14 bis 21. Gott hat sich so bemüht, aber umsonst. Der erste Grund, Israel hat sich bemüht, aber mit falscher Erkenntnis. Der zweite Grund, Gott hat sich so bemüht, aber umsonst. Das wird hier gesagt. Vers 14. Wie also sollen sie anrufen den, an den sie nicht glaubten? Wie sollten sie aber an einen glauben, von dem sie nicht hörten? Wie sollten sie aber hören ohne Verkündiger? Wie sollten sie aber verkünden, wenn sie nicht gesandt werden? So wie geschrieben steht, wie schön sind die Füße derer, die die gute Botschaft sagen, den Frieden. Die Füße derer, die die gute Botschaft der guten Dinge verkünden. Nicht alle jedoch gehorchten der guten Botschaft, denn Jesaja sagt, Herr, wer glaubte unsere Botschaft? Die Botschaft ging hinaus. Es liegt nicht daran, dass die Israeliten keine Möglichkeit hatten zu glauben. Oh nein, Gott hat die Boten geschickt. Und die Boten haben verkündet. Und die Leute haben gehört. Und sie hätten glauben können. Es liegt nicht daran, dass sie keine Möglichkeit gehabt hätten. Und Vers 18, es liegt nicht daran, dass sie zu wenig Kenntnis bekommen hätten. Vers 18. Jedoch frage ich, haben sie gar nicht gehört? Doch, ja, in jeden Teil der Erde ging ihre Stimme hinaus und zu den Enden des Weltreiches gingen ihre Worte. Jedoch sage ich, hat Israel nicht verstanden? Als erster sagt Mose, ich werde euch zur Eifersucht reizen über ein Nichtvolk, über ein unverständiges Volk werde ich euch erzürnen. Haben Sie es nicht verstanden? Oh, Sie haben schon verstanden. Sie wurden sogar eifersüchtig. Gott wollte sie zur Eifersucht reizen. Mose wird hier zitiert. Aber Jesaja erkühnt sich und sagt, ich wurde gefunden von denen, die mich nicht suchten. Ich wurde offenbar denen, die nicht nach mir fragten. Also es liegt nicht daran, dass sie die Möglichkeit nicht hatten zu glauben. Es liegt nicht daran, dass sie zu wenig Erkenntnis bekommen hätten. Es liegt nicht daran, dass Gott sie nicht beharrlich eingeladen hätte, Vers 21. Zu Israel sagt er, den ganzen Tag streckte ich meine Hände aus. Den ganzen Tag habe ich dir meine Hände ausgestreckt. Komm! Es liegt also nicht daran, dass Gott sie nicht immer wieder eingeladen hätte. Vers 21 in dem zweiten Teil. Gott streckte die Hände aus zu einem ungläubigen Volk oder ungehorsamen Volk und zu einem widersprechenden Volk. Jetzt haben wir es. Woran liegt es? Am Unglauben, an der Rebellion, an dem Widerspruch. Was hier der Apostel zeigen möchte in diesen Versen, ist, dass Gott sich wirklich um Israel bemüht hat und sie haben es nicht angenommen. In diese Situation hinein schreibt der Apostel Paulus. Der Apostel Paulus weiß, dass das Evangelium hinausgegangen ist zu ganz Israel. Der Apostel weiß, dass die Israeliten wirklich gehört haben. Und die Botschafter wurden gesandt. Und er hat keine Möglichkeit ausgelassen, um Israel zu werben, damit sie kommen. Und sie kamen nicht. Einige kamen, ja, einige schon. Aber der Großteil kam nicht. Israel hat im Großen und Ganzen hat Israel gesagt, nein. Ein ungläubiges, ungehorsames Volk. Im Griechischen steht hier, dieses Wort ungehorsam heißt eigentlich im Unglauben ungehorsam. Also der Ungehorsam bestand darin, dass sie nicht glaubten. Vielleicht steht es bei Ihnen in der Übersetzung auch so, ich weiß es nicht. Aber es ist ein im Unglauben ungehorsames Volk. Das heißt, wer nicht glaubt, der ist ungehorsam. Weil die Botschaft war so klar und es war offensichtlich und es war mit Zeichen und Wunder bestätigt. Es war wirklich nicht schwer, aber sie sagten, nein, es darf nicht wahr sein. Jesus Christus darf nicht der Messias sein. Und sie haben ihn verworfen. Und jetzt, Gott hat also seine Hände ausgestreckt und sie haben nicht wollen. Deshalb hat Gott das Volk verworfen. Zum Teil verworfen, denn der eine Teil ist ja gläubig. Ein Teil des Volkes hat ja geglaubt, aber der andere Teil ist verworfen. Soweit dieses Kapitel 10, die Ursache über die Verwerfung Israels, die Ursache für die teilweise Verwerfung Israels. Morgen und übermorgen wollen wir uns dann Zeit nehmen für Kapitel 11. Da wird der Apostel zeigen, dass es aber sehr wohl noch eine Zukunft gibt für das Volk Israel. Und ist die große Frage, wie geht denn das überein mit den Verheißungen aus dem Alten Testament? Gibt es jetzt gar keine Zukunft für Israel? Ist Israel jetzt gänzlich vorbei? Ist es aus mit Israel? Oder wie sollen wir das verstehen? Das wird aber in Kapitel 11 dann behandelt werden. Wir wollen jetzt aufstehen zum Gebet.